Stell dir mal vor, du hast da so eine Idee, also eine wirklich radikale Idee, die die komplette Welt auf den Kopf stellen könnte. Aber der Haken an der Sache ist halt, du hast absolut null Budget, keine Gebäude, keine Sponsoren.
Ja, und vor allem keine Technologie, oder?
Genau, du lebst im ersten Jahrhundert. Das heißt, du hast kein Internet, keine sozialen Medien, nicht mal eine simple Druckerpresse.
Wahnsinn eigentlich.
Ja, total. Wie um alles in der Welt schaffst du es dann, dass diese Idee nicht einfach in der völligen Bedeutungslosigkeit verschwindet, sondern sich stattdessen wirklich wie ein Lauffeuer über den gesamten bekannten Globus ausbreitet?
Das ist die große Frage.
Und genau das entschlüsseln wir heute in unserer tiefgehenden Analyse. Wir schauen uns die erstaunlich pragmatischen Strategien an, also die Netzwerke und die harte Logistik hinter dieser rasanten Ausbreitung der frühen Kirche.
Richtig.
Und als Grundlage dafür dienen uns heute die extrem detaillierten Aufzeichnungen von Dr. Craig Keener, genauer gesagt seine sechste Vorlesung über die Apostelgeschichte.
Vielleicht hier direkt ein kurzer analytischer Rahmen für dich als Zuhörer, bevor wir uns da wirklich die Hände schmutzig machen.
Ja, ganz wichtig.
Also wir betrachten diese historischen und theologischen Berichte heute durch eine rein logistische und soziologische Brille. Es geht hier überhaupt nicht darum, sich auf irgendeine religiöse Seite zu schlagen oder, weißt du, theologische Wahrheitsansprüche zu bewerten.
Absolut nicht, nein.
Wir nutzen Kinas Vorlesung wirklich nur als inhaltliche Quelle, um die reinen Mechanismen dieser antiken Bewegung zu sezieren. Es ist einfach eine faszinierende Fallstudie darüber, wie Kommunikation unter extremen Bedingungen funktioniert.
Ja, und wenn man da mal von weit oben auf diese Geschichte blickt, dann gleicht das fast einer perfekt orchestrierten, viralen Grassroots-Marketing-Kampagne.
Das kann man echt so sagen, ja. Und das ist direkt anwendbar, egal in welchem Bereich du heute arbeitest. Also ob du ein Team durch eine Krise führst, ein Startup gründest oder einfach extrem neugierig bist, wie kleine Netzwerke riesige Imperien unterwandern können. Diese Pioniere haben da quasi Meisterklassen gegeben. Aber bevor eine Idee überhaupt viral gehen kann, braucht sie ja das richtige Netzwerk.
Genau, das Fundament.
Wie haben die frühen Christen überhaupt mit den Menschen gesprochen? Keener betonte in seinen Aufzeichnungen immer wieder die relationalen Netzwerke der Antike und vor allem die Rolle der sogenannten Haushalte. Ja, und dieser Begriff Haushalt ist hier echt der entscheidende Schlüssel, um das antike Wachstum zu verstehen. Wir haben ja heute oft ein sehr isoliertes Bild von
Das
Netzwerken.
stimmt.
Weißt du gehst auf eine Konferenz, tauscht Visitenkarten aus, fügst jemanden auf LinkedIn hinzu.
Ja, sehr individuell alles.
Genau. Aber in der römischen Antike war das primäre soziale und wirtschaftliche Netzwerk eben der Haushalt. Und wenn wir da von Haushalten sprechen wie dem der Popohändlerin Lydia oder des römischen Hauptmanns Cornelius,
da müssen wir unsere moderne Definition wahrscheinlich komplett über Bord werfen, oder? Lass uns das mal aufdröseln. Ein Haushalt heute, das sind ja Eltern, vielleicht zwei Kinder und ein Hund.
ja, eben nicht. In der Antike klingt das in den Quellen eher wie ein kleines mittelständisches Unternehmen.
Krass.
Das war ein gigantischer sozialer Organismus. So ein antiker Haushalt umfasste die Kernfamilie, die erweiterte Verwandtschaft, Angestellte, Sklaven, freigelassene Arbeiter und sogenannte Klienten.
Klienten, also wie Kunden.
Nicht ganz. Das antike Rom funktionierte stark über das Patron-Klient-System. Ein wohlhabender Patron bot Menschen aus niedrigeren sozialen Schichten finanziellen Schutz oder Jobs. Und im Gegenzug,
Ah, verstanden. Schuldeten die ihm absolute Loyalität.
richtig, öffentliche Unterstützung, Ehre, das volle Programm.
Stell dir das mal für deine eigene Realität vor. Also dein Vermieter, dein Arbeitgeber und dein lokaler Bürgermeister sind quasi ein und dieselbe Person.
Die soziale Abhängigkeit war enorm.
Wahnsinn. Wenn nun also das Oberhaupt eines solchen Haushalts eine neue Lebensphilosophie annimmt, dann konvertiert nicht nur eine Einzelperson.
Genau, das ist dieser Schneeballeffekt, von dem China spricht. Es entsteht sofort ein massiver kultureller Sog auf Dutzende, vielleicht Hunderte von Menschen, die wirtschaftlich mit diesem Patron verknüpft sind.
Man musste also gar nicht jeden Einzelnen auf der Straße überzeugen.
Nein, man musste einfach die Knotenpunkte dieses sozialen Netzes erreichen.
Was mich beim Lesen der Quellen aber fast noch mehr überrascht hat, ist dieser Lederarbeiteransatz.
Oh ja, das ist spannend.
Ich habe in Kinas Notizen über Paulus gelesen in Apostelgeschichte 18. Der Typ reist in riesige multikulturelle Städte, aber er mietet sich keine Agora, um von einem Podium herab zu philosophieren.
Nee, er sucht sich eine Werkstatt.
Genau. Er arbeitet wochenlang als Zeltmacher oder Lederarbeiter. Ich meine, war Paulus wirklich eine Art antiker Barista, der einfach beim Kaffeekochen oder Lederschneiden beiläufig die Weltanschauung seiner Kunden verändert hat?
Was hier wirklich faszinierend ist, ist das Prinzip der tiefen Kontextualisierung. Paulus hat eben nicht versucht, ein fertiges, unbewegliches Produkt von außen reinzudrücken.
Sondern?
Er wurde ein physischer und wirtschaftlicher Teil der Kultur. Ich meine, wenn du stundenlang in einer lauten, heißen Werkstatt sitzt, Leder zuschneidest, schwätzt.
Dann bist du kein distanzierter Redner mehr.
Exakt. Du bist ein Kollege, du bist ein Leidensgenosse. Die Gespräche, die dort entstehen, sind völlig organisch. Kina vergleicht das in der Vorlesung mit modernen Trauergruppen.
Wow, das ist ein starkes Bild.
Ja, weil in einer Trauergruppe sitzt du ja nicht, um einen Vortrag zu hören. Du sitzt da, weil ihr alle einen tiefen Riss im Leben habt.
Die Botschaft wird also von gebrochenen Menschen an andere gebrochene Menschen weitergegeben. Das schafft natürlich eine extreme Authentizität.
Absolut. Und Paulus hat seine Strategie da der Zielgruppe gnadenlos angepasst.
Ja, das sieht man bei den Frauen in Philippi, oder? Den gebildeten, wohlhabenden Frauen begegnete er über intellektuelle Konzepte, über ihr Interesse am Monotheismus.
Genau. Und einen rauen Gefängniswärter.
Den erreichte er nachts in den Trümmern nach einem Erdbeben. Er war ein echtes kulturelles Chamäleon.
Die Kernbotschaft blieb unangetastet. Aber die Verpackung, die Sprache, das muss sich einfach an der Lebensrealität des Empfängers orientieren. Sonst bist du nur in einer Echokammer.
Aber, ganz ehrlich, organische Gespräche am Arbeitsplatz haben doch ein massives Problem. Sie sind extrem langsam. Du erreichst immer nur die 5 Leute in deiner Werkstatt.
Das stimmt. Skalierung ist da schwierig.
Wie skaliert man das also? Manchmal, und das wird in den Berichten überdeutlich, braucht man ein metaphorisches Megafon, um die Aufmerksamkeit der Massen überhaupt erst zu erzwingen.
Ja, und da analysiert Kina das Konzept des Power-Evangelisms, also den strategischen Einsatz von Zeichen und Wundern.
In einer Welt, die völlig übersättigt war von Kulten und Göttern, war das wohl nötig. Warum sollte dir sonst jemand zuhören?
Eben. Phänomene wie das Sprechen in Fremdsprachen beim Pfingstfest oder diese plötzliche Heilung eines stadtbekannten gelähmten Mannes in Apostelgeschichte 3 und 4.
Das wirkte wie ein Paukenschlag.
Total. Kena zeigt auf, dass das Wort Kraft in diesen Schriften fast durchgehend mit physischen Heilungen oder dem Austreiben von Dämonen gekoppelt ist. Es war kein theoretisches Konstrukt.
Sondern eine sichtbare Machtdemonstration. Ein Vorgeschmack auf eine makellose Welt. Und Kena teilt dazu ja eine ziemlich wilde Anekdote aus seiner eigenen Biografie.
Oh ja. Die ist sehr detailliert.
Während der Pandemie hat er in einem Apartmentkomplex gearbeitet und betete für das Knie einer Frau namens Mabel Cooper. Das Knie heilte laut seiner Schilderung wohl auf der Stelle.
Aber der zweite Teil der Geschichte ist fast noch krasser.
Ja, Mabel fürchtete kurz darauf, Lungenkrebs zu haben, weil sie Blut spuckte. Kena beschreibt dann, wie er ihr einen Butzeimer mit Wasser zeigte.
Mhm.
Er hatte die Wände von einem verstorbenen Kettenraucher abgewaschen. Und das Wasser war eine zähe, braune Brühe, wie dicker Schellack.
Eklig.
Absolut. Und mit diesem visuellen Beweis warnte er sie vor dem Rauchen, betete wieder für sie und der Arzt fand keinen Krebs.
Diese Anekdote verdeutlicht echt gut, wie unmöglich es ist, solche Momente zu ignorieren. Sie zwingen das Umfeld zu einer Reaktion, egal ob Faszination oder, wie in der Antike, gewalttätige Verfolgung.
Da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken. Kina lässt ja ein Detail nicht aus. Er schreibt, dass er kurz vor Mabel für eine andere, ältere Frau gebetet hat.
Ja.
Und das Ergebnis? Absolut nichts. Keine Heilung. Wie erklären die Quellen diese eklatante Inkonsistenz? Ich meine, niemand wird ewig geheilt. Auch die Apostel sind tot. Wenn das Megafon kaputt ist, fällt dann die Strategie zusammen?
Das wirft echt eine wichtige Frage auf. Aber wenn wir die Texte synthetisieren, wird sehr deutlich, es ging niemals um eine magische Formel.
Okay.
Die Wunder waren nicht der Motor. Sie waren punktuelle, strategische Bestätigungen der Botschaft. Die Funktion dieses Power Evangelism war, in einer lauten Welt kurz absolute Stille zu erzeugen.
Damit die eigentliche Botschaft gehört wird.
Exakt. Das Megafon ist nutzlos, wenn du nichts zu sagen hast, sobald die Leute zu dir schauen.
Okay, aber wenn das Megafon mal schweigt, wie geht das Wachstum dann weiter?
Kinas Notizen beleuchten da 2 faszinierende Mechanismen. göttliche Setups und die reine Macht des Lebensstils.
Diese Setups lesen sich wirklich wie eine unsichtbare logistische Meisterleistung.
Ja. Wie Philippus, der in die Wüste geschickt wird, völlig sinnlos, bis er genau dann auf diesen afrikanischen Hofbeamten trifft, der Jesaja 53 liest und nichts versteht.
Oder Petrus und Cornelius, zwei Männer aus verfeindeten Kulturen, die hunderte Kilometer entfernt zeitgleich parallele Visionen haben. Und China bringt das ja in die Moderne mit dieser Geschichte vom Kirchenpicknick, wo eine fremde Frau ihn aus heiterem Himmel fragt, wie werde ich gerettet? Ohne dass er was gesagt hätte.
Verrückt, ja.
Aber hier wird's jetzt richtig interessant. Wir haben einerseits dieses Abgeben von Kontrolle durch diese Setups, aber andererseits steht da diese eiskalte alltägliche Realität in Apostelgeschichte 2.
Vers 47.
Genau. Da heißt es schlicht, dass täglich Menschen dazukamen, weil sie beobachteten, wie diese Gruppe lebte.
Sie aßen zusammen, beteten zusammen.
Und was wirtschaftlich völlig irre war, sie verkauften ihren Privatbesitz, um den Erlös an die Armen in den eigenen Reihen zu verteilen. Das ist für mich der pure Unterschied zwischen Outbound- und Inbound-Marketing.
Oh, die Analogie passt perfekt.
Beim Outbound-Marketing rennst du den Leuten hinterher. Du verteilst Flyer, du schreist rum. Das kostet unfassbar viel Energie.
Ja, und es nervt die Leute meistens.
Richtig.
Inbound-Marketing hingegen bedeutet, dass du ein Produkt erschaffst, das so extrem attraktiv ist, dass die Menschen von ganz allein kommen wollen.
Die Gemeinschaft war hier das Inbound-Produkt. Jesus nannte das ja ein neues Gebot, nicht weil Nächstenliebe neu war, das stand schon im Levitikus, sondern wegen des radikalen Standards.
Wenn wir das große Ganze betrachten, in was für einer Welt passierte das?
Das Römische Reich war eine der am stärksten stratifizierten Gesellschaften überhaupt. Die Grenzen zwischen Patriziern und Plebejern, Freien und Sklaven.
Das waren tödliche Mauern.
Absolut. Und plötzlich entsteht da eine Gruppe, die sich darüber hinwegsetzt. Ein Sklave und ein reicher Patron brechen das Brot und nennen sich Bruder.
Das war ein gesellschaftlicher Schockzustand. Diese radikale soziale Einheit war ihre stärkste apologetische Verteidigung. Man musste die Theologie gar nicht verstehen, um zu merken, hier passiert etwas Beispielloses.
Aber reine Inspiration und Liebe reichen auf Dauer nicht. Jedes Start-up kollabiert ohne die harte Logistik. Wo haben die sich denn alle getroffen? Den riesigen Artemis-Tempel konnten sie ja schlecht mieten.
Nein, überhaupt nicht. Sie nutzten die intimste Infrastruktur. Wohnhäuser. Diese Hauskirchenstrategie war brillant.
Ökonomisch unschlagbar, weil keine Fixkosten, oder?
Genau. Und zweitens schafft ein Wohnzimmer eine ganz andere Dynamik. Man sitzt im Kreis, isst, diskutiert. Es zwingt zur Vernetzung.
Und drittens war es wohl eine dezentrale Überlebensstrategie.
Richtig. Wenn der Staat dich verfolgt, kann er eine Kathedrale schließen. Aber hunderte unsichtbare Wohnzimmer, fast unmöglich.
Und wie wurde das finanziert? Kena verweist oft auf wohlhabende weibliche Sponsoren. Schon in Lukas 8 wird beschrieben, dass Frauen aus der Oberschicht die Reisen finanzierten.
Es gab also echtes Sponsoring. Aber mit dem Wachstum kamen auch PR-Krisen. Die frühe Kirche steckte in einem gigantischen Missverständnis.
Ja, die verwendeten eine für Außenstehende total befremdliche Sprache. Sie nannten sich Bruder und Schwester, selbst wenn sie verheiratet waren.
Und dann sprachen sie beim Essen noch davon, den Körper und das Blut zu konsumieren.
Daraus wurde in Rom sofort der Vorwurf von Inzest und Kannibalismus. Ein absoluter PR-Albtraum. Wie wehrt man sich da ohne Pressemitteilungen?
Sie schickten intellektuelle Apologeten vor, Leute, die rhetorisch geschult waren. Die schrieben Verteidigungsschriften teilweise direkt an den Kaiser.
Sie mussten aufklären, dass Brot und Wein spirituelle Symbole sind.
Genau. Sie bekämpften Desinformation mit intellektueller Klarheit.
Und dann ist dann noch die Geografie. Alle Wege führen nach Rom. Das war für die keine Floskel. Das war die physische Landkarte.
Paulus konzentrierte sich auf Knotenpunkte wie Antiochia, Korinth, Ephesus.
Sie haben die römische Infrastruktur genutzt, wie wir heute Glasfaserkabel. Rom baut die Hardware fürs Militär, die Kirche spielt ihr Betriebssystem drauf. Kena vergleicht das ja direkt mit dem Internet.
Wobei er als ehemaliger Atheist in seinen Notizen davor warnt, dass im heutigen Netz oft uninformierter Unsinn verbreitet wird. Von allen Seiten, weil das Netz Oberflächlichkeit belohnt.
Um diese Reichweite im antiken Netzwerk zu bewältigen, mussten die Gründer in Jerusalem aber etwas extrem Schweres tun. Kontrolle abgeben.
Mhm. Sie adaptierten Führungsstrukturen wie Älteste aus jüdischen und griechischen Systemen.
Sie delegierten Macht und Leiter, die frisch dabei waren, an die 7 Diakone in Apostelgeschichte 6 oder sogar an Samariter.
Ohne diesen Vertrauensvorschuss wäre die Bewegung erstickt.
Diese Bereitschaft, die Kontrolle abzugeben, führt uns eigentlich direkt an den Startpunkt zurück, zum Inkubator in Apostelgeschichte 1.
Da zoomen wir ganz an den Anfang. Lukas widmet seinen Bericht Theophilus, vermutlich der Sponsor, der die teuren Papyrusrollen finanzierte.
Und Lukas liefert handfeste Beweise für die Auferstehung. Er beschreibt, wie Jesus ist.
Warum war das so wichtig?
In der jüdischen Tradition konnten Engel keine physische Nahrung verdauen. Lukas macht klar, das ist keine Halluzination, das ist materielle Realität.
Und dann warten 120 Personen im sogenannten Obergemach in Jerusalem. Kina liefert da ein cooles architektonisches Detail.
Ja, die Lage. Wenn du 120 Leute in einen Raum quetscht, bist du nicht in einer Hütte. Das muss in der wohlhabenden Oberstadt gewesen sein.
Weit weg vom Gestank der Abwasserkanäle der Unterstadt.
Sie waren echt in einer privilegierten Umgebung, um zu planen. Und als erstes mussten sie den Verräter Judas ersetzen, um wieder auf 12 Führungspersonen zu kommen.
Die Zahl 12 repräsentierte symbolisch die Wiederherstellung der Stämme Israels und Petrus nutzt hier die Kohl-Womma-Logik aus dem Psalm.
Warte, was genau ist die Kohl-Womma-Logik?
Das bedeutet, wie viel mehr? Wenn schon der Verräter von König David sein Amt verliert, wie viel mehr dann der Verräter des Messias? Die Logik war wasserdicht.
Okay, also sie argumentieren logisch, stellen Kandidaten auf und dann?
Werfen sie buchstäblich Lose. Sie würfeln aus, wer die Position bekommt. Das klingt doch nach Wahnsinn. Für uns klingt das wie ein Casino-Besuch. Aber im griechisch-römischen und jüdischen Kontext war das völlig normal, um Korruption auszuschließen.
Also keine Lotterie.
Nein, das war der absolute Ausschluss von Vetternwirtschaft und der tiefe Glaube, dass Gott das Ergebnis lenkt.
Was für ein faszinierendes Paradox. Wenn wir alles zusammenfassen, sehen wir eine Bewegung voller Pragmatismus. Wohnzimmer als Ausbildungszentren, römische Straßen als Internet, kulturelle Chamäleons an der Werkbank.
Und eine soziale Einheit, die alle schockierte. Sie bauten harte Logistik auf, akzeptierten aber, dass sie nicht alles kontrollieren können.
Und da liegt die Relevanz für dich als Zuhörer. Die besten Ideen setzen sich durch, weil sie sich in den unordentlichen Alltag integrieren lassen. Sie bauen auf echten Beziehungen auf und scheuen sich nicht, Kontrolle abzugeben.
Es ist die perfekte Balance aus Struktur und totaler Flexibilität.
Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken für dich. Wir haben gesehen, wie diese Pioniere Lose warfen, um Kontrolle abzugeben. Heute leben wir in einer hyperoptimierten Welt. Wir wollen jeden Klick vorhersagen. Aber haben wir vielleicht verlernt, in all unseren durchgetakteten Systemen echten Raum für den Zufall zu lassen? Betrachten wir das Ungeplante nur noch als Störung statt als Katalysator für echtes Wachstum? Etwas zum Nachdenken für dich. Bis zu unserer nächsten tiefgehenden Analyse.